Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in der letzten Woche, da haben wir die große Vorschau gemacht auf den ersten Grand Slam des Jahres. Wir waren alle sehr, sehr aufgeregt. Endlich wieder Grand Slam Tennis, endlich wieder lange Matches bis tief in die Nacht. Ja, vieles von den Erwartungen hat sich bestätigt, aber vieles, das werden wir vielleicht heute feststellen, auch noch nicht oder noch nicht so ganz. Und ja, zum ersten kleinen Roundup der Australian Open haben wir uns zu dritt zusammengefunden. Mit dabei ist, ja, sie gehört ja zum Tennisproleten-Inventar sowieso, Henrike Maas von MyTennis. Hallo Henrike.
Hallo.
Und gefunden quasi direkt von der Couch, um am Nachmittag ein bisschen Schlaf für die Nacht zu tanken, habe ich Tobi gefunden. Hallo Tobi.
Hi Daniel, hallo zusammen, hallo Henrike.
Hi.
Ja, ich sagte es gerade, wir hatten viele Erwartungen alle zusammen. Ein Thema, über das wir sicherlich heute sprechen werden, sind lange Nächte. Nicht nur für uns, sondern auch für einzelne Spieler. Aber vielleicht erstmal so ganz allgemein, Henrike, von dir so eine erste Einschätzung. Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt Ortszeit, also unsere Zeit, Freitagabend auf. 5 Tage sind gespielt im Hauptfeld. Wie fällt so dein erstes Gesamtfazit aus?
Ich war vor den Australian Open auch noch nicht so ganz tennis-ready und vielleicht ist das der Grund, warum mich das momentan echt so ein bisschen fertig macht. Ich fand das ganze Turnier irgendwie auf eine komische Art und Weise anstrengend. Also ich meine, Grand-Slam-Turniere werden auch beim Gucken irgendwann anstrengend, gerade wenn dann auch die Zeitverschiebung so ist, wie sie, naja, von Melbourne nach in meinem Fall Köln ist. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist oft wenig passiert, aber irgendwie auch ganz viel passiert. Aber insgesamt habe ich dann heute noch mal so drüber nachgedacht und ich muss sagen, die Australian Open gefallen mir aus einem Grund, weil wir wirklich mal neue Leute in der dritten, vierten Runde haben. Also das Feld ist bei den Damen traditionell, aber auch bei den Herren extrem durchmischt und mit ganz vielen Namen gespickt, die man so vorher da eher nicht gelesen hat. Und das, finde ich, macht es irgendwie auch jetzt sehr spannend. Und das hat mich dann heute gefreut. Und das nehme ich jetzt mal positiv mit.
Tobi, bei dir hatte ich so ein bisschen den Eindruck im Austausch, ja, dass du nicht so ganz den Erwartungen beziehungsweise dich der Laune von Henrike anschließen kannst, was die ersten Tage betrifft. Oder bezieht sich das vielleicht nur auf die Fröhlichkeit von Hubert Hurkacz?
Ja, sowohl als auch. Also das Vorbrechen von Hurkacz ist natürlich etwas, wer die letzten Folgen gehört hat, was mir überhaupt nicht gefallen kann. Das geht ja mal gar nicht, dass der gewinnt. Und gleichzeitig habe ich natürlich aufgrund des Ausscheidens von Nadal einen nicht nur herben Dämpfer, sondern natürlich eine sehr große Enttäuschung empfunden. Obgleich natürlich, wir haben es ja auch im Vorfeld besprochen, schon große Fragezeichen hinten dran waren. So, und wenn man das so aus der rosaroten Fanbrille erstmal verfolgt, dann und dann eben mit dem frühen Aus, gepaart mit Verletzung, das zieht einen erstmal runter, sodass man sich fragt, oh Gott, wem soll man denn jetzt in diesem Feld die Daumen drücken, für wen brennt man denn noch? Und das hat dann so mal 12 Stunden gedauert, bis man sich da wieder so aufgeruckelt hat und die Sandplatzkrone wieder gerichtet hat auf den Kopf. Und insofern, das ist überstanden. Insgesamt sind, Henrike hat das gerade gesagt, sind die ersten Tage auf eine gewisse Art und Weise immer anstrengend. Zumindest, wenn man das so wie wir macht, ist das in der Dreifachbelastung sehr anstrengend. Erste Belastung eben, du bist da und brennst da für einen Spieler. Die zweite ist die, dass wir uns da ja auch nicht schonen und gerne viel gucken. So ist dein Job und alles zulassen. Und das dritte ist, dass wir das ja immer noch mit unserem riesen Tippspiel garnieren. Was total schön ist, dass das so wächst und dass immer mehr Leute mittippen über Twitter und Instagram. Das macht auch extrem viel Spaß, weil man sich, genau wie Henrike das gerade gesagt hat, mit allen Namen im Tennis beschäftigt und sich dann vielleicht sogar doppelt freut, wenn es dann die Jungs und Damen, die Herren und Mädels von den hinteren Reihen auch mal in Runde 3 oder 4 verschaffen. Aber es geht natürlich gerade so die ersten 4, 5 Tage an die Substanz. Und das gepaart noch mit, ja, mit so ein bisschen so, es war alles so ein bisschen durcheinander. Dann gab es diese extremen Regenunterbrechungen, dann musste halt der Spielplan aufgeholt werden und. Oh, also ich freue mich jetzt, dass Wochenende ist und dass es so ein bisschen mehr jetzt in geordnete Bahnen kommt, aber das klingt vielleicht alles viel negativer, als es ist, so jetzt zum Ende der ersten Woche, muss ich sagen. Grand Slam Turniere sind einfach irgendwie schon das Geilste so im Tennisjahr und sie liefern irgendwie dann doch alle immer ab und meine Güte, was haben wir insbesondere diesmal bei den Herren, was haben wir da nicht schon alles gesehen in der ersten Woche?
Ja, dann fangen wir vielleicht sogar mal mit den Herren an. Im Fokus der ersten Woche würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, steht so ein bisschen Andy Murray. 2 absolute Marathon-Matches gespielt gegen Berrettini und Kokkinakis. Ja, und nicht nur, dass die Matches jetzt im Vordergrund stehen, sondern natürlich auch die Uhrzeiten mal wieder. Denn gerade bei den Grand Slams gibt es ja immer mal wieder diesen Sonderfall, dass einfach Matches bis ganz tief in die Nacht gehen. So hatten wir jetzt das Match von Kokkinakis und Murray, das ja, ich glaube, so um 4 rum in der Nacht Ortszeit zu Ende war. Wir haben deswegen mal wieder so eine typische Diskussion darum. Ist das Wettbewerbsverzerrung oder ist das keine Wettbewerbsverzerrung? Henrike, wie siehst du das denn?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich habe ja auch tweetet, dass es nicht gut für die Spieler sein kann, so geil diese langen Matches sind, aber nachts um 4 da aufzuhören und vor allen Dingen, man muss eins bedenken, für dich hört das ja nicht auf. Du gehst ja nicht um 4 Uhr vom Platz und fällst irgendwie 20 Minuten später in die Kiste und pennst. Nein, du machst deinen Cooldown, du gehst duschen, du gehst wahrscheinlich in die Eistonne, du gehst zum Physio, wenn du gewonnen hast, machst du noch dein On-Court-Interview, dann musst du noch in die Presse, dann willst du vielleicht auch mal was essen, du musst noch in dein Hotel fahren. Das heißt, mit dem ganzen Kladderadatsch, selbst wenn du da durchhechtest, brauchst du ja bestimmt noch mal 2, 2,5, 3 Stunden, bis du dann wirklich mal in deinem Bettchen liegst und den Lichtschalter neben am Nachtschränkchen ausmachst und schlafen kannst. Und deswegen sind die natürlich brutal. Und selbst wenn sie dich dann einen Tag, also wenn sie dich dann, du hast ja im Grand Slam einen Tag Pause, selbst wenn sie dich dann am nächsten Tag nicht sofort auf 12 Uhr legen, geht dir einfach riesig Zeit flöten. Weil wenn man nicht gerade so verrückt ist wie ein Andy Murray und nach 3 Stunden wieder aufsteht und sagt, doch, ich trainiere jetzt noch eine Runde, dann verlierst du auch an deinem Pausentag einfach enorm viel Zeit, weil dann schläfst du ruhst dich aus, dann machst du vielleicht noch ein bisschen Training. Und es ist ja auch nicht garantiert, dass du dich dann am übernächsten Tag zu einer freundlichen Zeit ansetzen. Klar, wenn du ein Top-Name bist, vielleicht schon, aber wenn du unter ferner Liefen gehst, dann werden sie dich tendenziell zu einer arschigeren Zeit ansetzen, weil deine Pausenzeit ist dann eingehalten durch diesen einen Tag, den du verloren, also den, der dazwischen liegt. Und wie du den dann verbringst, ob der qualitativ hochwertig verbracht ist oder nicht, interessiert dann keinen. Und natürlich ist das in irgendeiner Form dann auch eine Wettbewerbsverzerrung, weil klar kann man sagen, okay, come on, it's Grand Slam Tennis, da müsst ihr euch drauf einstellen. Aber das ist halt etwas, was man einfach nicht fair ausgleichen kann. Weil wenn dann der Spieler, gegen den du antrittst, vielleicht eine Partie erwischt, die halt nicht in die Night Session gelegt wird, weil da halt der Gegner nicht funzt oder so, da gibt es ja 1000 Gründe, dann ist das schon extrem. Aber klar, ich kann auch verstehen, dass man diese Night Matches machen will und dass das auch irgendwie zeitlich hinhauen muss. Man muss diese ganzen Matches ja auch irgendwie unterkriegen in die 2 Wochen. Und wenn man dann wie die Australian Open dann auch noch so ein Regenproblem hat, dann geht der Zeitplan völlig durcheinander. Aber letzten Endes können wir ja nur Tennis gucken, weil wir tolle, fitte Spielerinnen und Spieler haben. Und wenn man die dann auf 30 verschiedene Arten und es passiert einfach auch in diesen Zermürbungskampf schickt, finde ich, ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, vielleicht setzt man sich dann doch mal hin und überlegt, ob man nicht sagt, vielleicht abends um 11 Uhr fängt man jetzt ein Herren-Best-of-Five-Match nicht an oder sagt, okay, weiß ich nicht, um 1 Uhr nachts ist dann halt Feierabend und dann wird halt von mir aus auch nach 2 Uhr Sätzen abgebrochen. Ich will nicht sagen, dass das die beste Lösung ist, aber man sollte zumindest mal drüber nachdenken und nicht wie Craig Tiley, der Australian Open Turnierdirektor, einfach sagen, ja, aber wir müssen das irgendwie unterkriegen. Das haben wir jetzt seit Jahren. Das heißt, man könnte sich auch wirklich mal den Moment Zeit nehmen und vielleicht mal drüber nachdenken, ob es irgendwie eine adäquate Lösung gibt.
Folge der Spur des Geldes, sage ich da nur. Ich gebe dir in allem recht, was du sagst. Ich glaube, dass es sich trotzdem nicht ändern wird.
Das glaube ich auch nicht.
Es sei denn, und den Gedanken würde ich da noch kurz reinwerfen wollen. Ich frage, also das Normale, wo das diskutiert wird, ja, das normale Prozedere, wenn wir jetzt über Grand Slams, ATP, WTA Tour sprechen, dann gibt es ja noch gewisse Councils und da sitzen auch Spielervertreter mit drin und bla bla bla, aber am Ende Turnierdirektoren und die großen vier Turniere, Folge dem Geld, über die Night Sessions wird Geld verdient, werden Fernsehgelder verdient. Da wird sich nichts ändern. Was ich mich aber frage, ist, wo bleibt eigentlich in diesen ganzen Diskussionen endlich einmal die starke Stimme, wer sie noch kennt, wer sie noch nie gehört hat, der PTPA, die von Wajek, Pospisil und Novak Djokovic vor einigen Jahren, muss man jetzt schon sagen, ins Leben gerufene Spielerorganisation, die für die Interessenvertretung der Spielerinnen und Spieler sorgen soll. Die schaffen es, grundsätzlich zu jedem Grand Slam irgendwie mal ein Foto zu posten, wo sie sich getroffen haben oder irgendeinen Anwaltsbriefkopf in die Welt zu jagen, wo sie wieder festgelegt haben, dass in juristischen Fragen sie jetzt Mr. Max Miller oder sonst was vertritt. Aber wann fängt diese Organisation endlich mal an zu arbeiten und ihre Stimme zu erheben, habe ich mich dieser Tage gefragt. Und es gäbe so viel, ja, wo sie das tun könnten. Ich glaube, das Ding ist nach wie vor eine Luftnummer. Fiel mir das so ein, habe ich noch nirgendwo gelesen dieser Tage auf Twitter. Wundert mich auch, dass da keiner mal den Finger hebt.
Ich muss sagen, ich habe da nicht dran gedacht, weil ich habe diese Spielervereinigung wirklich schon wieder komplett verdrängt. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Aber da wir gerade über Belastung sprechen, so tief in der Nacht, ein Eindruck, den ich aus den ersten Tagen hatte, und ich weiß, wir haben teilweise sehr unterschiedliche Matches auch geguckt in der ersten Woche. Ging euch das aber auch so, dass gerade was so, ich sag mal, kleinere Wehwehchen, Schwierigkeiten während des Matches bei den Herren verstärkt bei den Australian Open Thema ist, körperlich?
Puh. Also es ist genau sozusagen, wie du es ansprichst, genauso subjektiv würde ich jetzt auch darauf antworten wollen, weil ich habe noch keine Statistik gesehen. Aber die Vermutung, und wir hatten ja, glaube ich, auch in der Vorbereitungsfolge drüber gesprochen gehabt, und da ist schon das Stichwort Vorbereitung, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass es eine ganze Reihe von Spielern und übrigens auch Spielerinnen gibt, die nahe ran bis an die Pause oder sogar über diese in Anführungsstrichen traditionelle Pause im Dezember hinweg gespielt haben und gesagt haben, so ein prominentes Beispiel, vielleicht Casper Ruud, der gesagt hat, ich mache jetzt im Februar Pause. Und das wäre natürlich eine Vermutung, die nahelegt, dass diejenigen, die sich dann nicht geschont haben, jetzt sozusagen am Ende der Saison sind und verletzungsanfälliger sind. Gefühlt würde ich auch sagen, oh, ich habe häufiger Wehwehchen und Medical Timeouts bis hin eben zu schweren Verletzungen gesehen, als es in der Vergangenheit bei den Australian Open war. Aber das ist wirklich nur subjektiv empfunden. Henrike, wie geht's dir dabei?
Also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ja, fallen mir schon einige Spieler ein, die halt gar nicht angetreten sind, irgendwie sich verletzt haben oder zumindest mal eine MTO genommen haben. Keine Ahnung, ob das jetzt mehr ist oder nicht. Und da sagst du, Tobi, schon ganz das Richtige. Man müsste da tatsächlich mal einen Vergleich haben, ne? Wie das so zu den Vorjahren ist. Ich meine, letztes Jahr war das letztes, nee, 20, nee, 2021 war das, glaube ich, wo wir diese Leute hatten, die halt aus diesem Quarantäneflugzeug da, die quasi von 0 auf 100 mussten. Und da hatten sich natürlich viele dann nicht so wohl auf dem Platz gefühlt. Sowas gibt es natürlich jetzt nicht. Keine Ahnung. Es kann durchaus sein. Und natürlich, also Es ist wie die Geschichte jetzt mit den Nachtzeiten beim Grand Slam, ist die kurze Pause zwischen Ende der Saison und Anfang der Saison ein seit, ich glaube, Äonen rumgehender Diskurs, ob man da nicht vielleicht mal irgendwie was besser machen kann. Und nein, stattdessen werden irgendwie nur noch mehr Turniere und mehr Events und mehr Kram erfunden, anstatt weniger. Insofern wird man sich wahrscheinlich auch daran gewöhnen müssen, dass das jetzt halt für viele dann eine Belastung darstellt und dann halt auch mehr Leute irgendwie verletzungsbedingt zurückziehen müssen.
Aber es ist natürlich auch so, auch das im subjektiven Bereich eher anzusiedeln, dass natürlich die großen Verletzungen oder besser gesagt die Verletzungen der Großen natürlich dann auch Thema sind und das Geschehen irgendwie auch stark überlagern, um nicht zu sagen überstrahlen. Also das frühe verletzungsbedingte Aus von Nadal ist natürlich eine Story, die dann vieles erstmal in den Hintergrund stellt. Zumindest der lädierte Oberschenkel von Djokovic ist ein Thema, was natürlich viel andere mediale Aufmerksamkeit kriegt und darüber liegt. Aber auch ein Kaspar Ruud war angeschlagen und. Also Daniel, da triffst du schon einen Punkt. In Verbindung mit dem, was wir gerade gesagt haben, finde ich nochmal, was wir aber zählen können, ist, und ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich auch draußen schon gelesen, der Witz ging ja jetzt ein paar Mal rum, aber es ist ja wirklich skurril, dass gerade die Protagonisten der neuen Netflix-Serie auf Damen- wie auf Herrenseite ja einer nach dem anderen, einen nach der anderen ausgeschieden sind und zwar viel, viel früher, als einem das die Netflix-Serie hat glauben machen lassen wollen. Da ging es um Kyrgios, um Taylor Fritz, da ging es um Zachary, die heute ausgeschieden ist. Es ging um Paula Badosa und Tomljanovic, die erst gar nicht angetreten sind. Und. Ich glaube, der letzte, sozusagen, der in diesen Netflix-Folgen eine Rolle gespielt hat und der noch drin ist, ist jetzt Felix Auger-Aliassime. Alle anderen hat es dann doch relativ früh rausgehauen und das kann man faktisch nachmessen und hat schon was Skurriles. Oder, Daniel?
Ja, definitiv. Also ich glaube, so eine ähnliche Fluktuation gab es eigentlich nur in den Jahren bei GZSZ, wo sich mehr verabschiedet haben. Man könnte jetzt natürlich fragen, ist Felix Auger-Aliassime der Joe Gerner der neuen Netflix-Doku? Aber ja, gut, also das ist natürlich eine lustige Randnotiz. Ich glaube jetzt sogar für den Tennissport oder auch für das Turnier an sich erstmal gar nicht so wichtig. Was das aber natürlich schon öffnet, und ich glaube, das müssen wir auch nochmal erwähnen bei den Herren, dass natürlich auch durch das frühe Ausscheiden bei den Herren von doch den bekannteren Namen einfach mal ganz neue Namen jetzt auch dabei sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal schauen, wer sich heute so fürs Achtelfinale qualifiziert hat, da haben wir einen Jiří Lehecka, da haben wir Nishioka, Sebastian Korda, der gegen Dani Medvedev gewonnen hat und ja, aus meiner Sicht jetzt auch heute zum ersten Mal so ein bisschen mehr wieder im Fokus steht nach langer Zeit oder vielleicht auch so sehr im Fokus wie noch nie. Und das ist natürlich auch ja einfach eine Chance, unabhängig von irgendwelchen Serien, dass du auch hier wieder neue Figuren etablieren kannst.
Total. Und vor allen Dingen, ich meine, wie krass ist das doch eigentlich für diese Spieler, und wir haben sie auch, die haben wir in den letzten zwei Folgen dreimal nochmal unterstrichen, dass sie so ein bisschen dick gekniffen sein könnten, aber diese Spieler um Medvedev, Taylor Fritz, Alexander Zverev, by the way, ja, mit aller Entschuldigung, dass er aus einer Verletzungspause kommt. Aber jetzt überlegt ihr das, ja, der Djokovic ist angeschlagen, der Nadal geht raus, jetzt öffnet sich die Bühne und wumms, kommt doch nochmal einer von den Alten um die Ecke, Andy Murray überstrahlt alles und hinten dran kommen wieder ein paar Freche daher und stehen plötzlich auf der Bühne. Also irgendwie ist es auch, ja, ein bisschen eine skurril-tragische Geschichte für diese Zwischengeneration da.
Ja, klar. Also, wenn man sich, ich meine, alleine mal das untere Viertel anguckt, da spielen Popperin, Shelton, Wolf, Momo, Murray, Bautista Agut, Paul und Brooksby. Also, wenn das jemand getippt hat, kriegt er von mir schon mal den Applaus des Jahres.
Das ist so ein 250er-Turnier in San Diego oder sowas.
Ja, ja, die werden glücklich davon. Aber ich meine, und das ist ja das, was ich vorhin meinte, was es so interessant macht, ne? Wenn man sich mal darauf einlässt und sagt, ey, Klar ist das tragisch für die etablierten Namen und ich sehe jetzt das Zverev-Ausscheiden zum Beispiel nicht ganz so tragisch. Also da haben sich ja so manche zerfleischt. Man muss den nicht mögen. Klar hätte man sich mehr erhofft und gegen Momo hätte er auch nicht sein müssen. Das kann dir aber auch mal passieren. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es cool, dass da jetzt auch mal irgendwie was anderes kommt, dass du auch mal was anderes fürs Auge hast und dass auch so dieser Alarm, der um die großen Namen entsteht, was ja auch verständlich ist, aber eben auch mal ein bisschen ausgeglichen werden kann durch andere Stories. Zum Beispiel ein Korda heute, ne? Der ist ja nicht irgendwie in 5 Sätzen auf den Knien rutschend an Medvedev vorbeigeschluppert. Nein, der hat den ordentlichst da aus eigener Kraft weggebügelt. Der ist ja teilweise wirklich über den drüber gefahren. Und das ist das, finde ich, wo es dann jetzt auch wieder spannend wird. Und wenn sich das hält, dann ist das doch auch eine feine Sache für die Zeit, wo dann wirklich mit den altbekannten großen Namen dann halt auch mal komplett zu Ende ist, ne?
Bin ich voll bei dir. Daniel, ich weiß, du hast einen Punkt auf deinem Zettel stehen für heute, der sozusagen die Begeisterung über die neuen Namen oder Empörung, was mit den alten Namen passiert, auf dem Spielfeld aufnimmt. Du hast einen Punkt irgendwie zum Thema Publikum, oder?
Ja, genau, also das können wir sonst ja einfügen, bevor wir zu den Damen kommen. Denn ja, das betraf ein Herrenmatch, das habe ich heute Morgen gesehen, auch komplett, nämlich Khachanov gegen Tiafoe. Da hat man von Anfang an ausgemacht, dass das Publikum sehr pro Francis Tiafoe war. Das ist ja auch erstmal gar nicht verwunderlich, weil man hat ein paar amerikanische Flaggen gesehen. Auch so viele junge Leute hat man gesehen, haben Tiafoe mehr zugejubelt als ein Khachanov und man hörte auch immer wieder seinen Namen gerufen. Das ist ja erstmal eigentlich überhaupt nicht schlimm und gar nicht auffällig. Es war eine unheimlich gute Stimmung eigentlich auch in der Arena, aber so gerade dritter Satz und auch Ende vierter Satz, den Khachanov dann nach einem ziemlich, ja, abwechslungsreichen Tiebreak für sich entschieden hat und damit auch das Match, hat die Stimmung dann doch so ein bisschen gekippt, also auch im dritten Satz schon. Also es fing dann an, dass Doppelfehler oder teilweise auch Fehler beim ersten Aufschlag von Khachanov bejubelt wurden. Der Schiedsrichter musste ein paar Mal immer wieder das Publikum auffordern, doch bitte ruhig zu sein und ihnen in Ruhe seinen Aufschlag machen zu können. Es wirkte auf Dauer dann doch ein bisschen unfair. Ich habe nicht so richtig dann, ja, natürlich filtern können, ne? Wer ist das jetzt? Also ist das jetzt das australische Publikum? Sind das irgendwelche Amerikaner? Man hat aber dann doch irgendwie auch mitgekriegt, okay, es sind doch relativ viele Menschen. Ich habe auch einmal einen Tweet gelesen, beziehungsweise ich glaube sogar irgendwo ein Video gesehen, wo wohl auch jemand meinte, ja, also das war schon irgendwie so der Kampf gegen Russland, den Khachanov da irgendwie austragen musste. Nun wissen wir auch, also Sport kann nie frei von Politik sein. Da muss ich aber sagen, ja, also da hatte ich doch sehr Probleme damit. Also, weil was soll denn Karen Khachanov machen, wäre jetzt so meine Frage. Soll er jedes Mal vom Match sich entschuldigen, dass er nun mal, ja, man kann ja gerade nicht mal sagen, für Russland spielt, weil die Flagge ist ja nicht existent auf der Tour, aber ich habe so ganz den Sinn dahinter nicht verstanden, muss ich sagen.
Puh, ja, also bin da vollkommen bei dir. Ob es am Ende politisch motiviert ist, für den einen und gegen den anderen zu sein oder sportlich. Ich möchte an der Stelle sagen, sei mal dahingestellt, weil es gilt in beiden Fällen eine gewisse, oder nicht eine gewisse, es gilt in beiden Fällen, finde ich, beim Tennis, übrigens bei anderen Sportarten auch, aber beim Tennis, dass man nun mal auch als Zuschauer eine Fairness und Sportlichkeit an den Tag zu legen. Ich kann für jemanden schreien, jubeln, ihn anfeuern, aber gerade beim Tennis, und wir wissen, dass das extrem etwas ausmacht, wenn die Spieler oder auch Spielerinnen in der Konzentration gestört werden und dieses in die Aufschlagbewegung reinzupfeifen, reinzuschreien, nach dem Doppelfehler zu klatschen, ist einfach hochgradig unsportlich. Es gab beim Erstrundenmatch von Murray gegen Berrettini auch so eine Situation. Murray führte ja 2-0 in Sätzen und im dritten Satz bei 3-3 schlägt Murray auf Und italienische Fans klatschen und rufen in Murrays Aufschlag rein. Und prompt kam das Break. Ob es jetzt deswegen alleine war, sei mal dahingestellt. Aber das sind, können mitunter wirklich auch spielentscheidende, matchentscheidende Situationen sein. Und abgesehen davon finde ich es einfach mega unsportlich. Und bei allem, bei aller guten Laune, auch bei aller Alkohollaune, die da in Australien auf den Rängen vorherrscht, finde ich, hat man trotzdem immer noch, ja, kann man sich nur wünschen, dass da eine gewisse Fairness auf den Rängen herrscht. Aber ich gebe dir recht, also ich finde, das ist immer wieder zu beobachten. Und zwar nicht nur auf den Nebenplätzen, sondern auch auf den großen Courts.
Vielleicht waren das ja auch einfach Brexit-Gegner, das kann natürlich auch sein.
Kann auch sein.
Hm? Aber ja, also genau, wir werden das hier natürlich nicht aufdröseln können, aber es ist doch irgendwie erwähnenswert, weil sehr auffällig, da es auch einfach in verschiedenen Matches passiert ist. Aber kommen wir jetzt zu den Damen. Und da, Henrike, möchte ich, und ich weiß, du hast sie auch in dieser Woche intensiver verfolgt, einen Namen eigentlich hier hervorheben. Und das ist Coco Gauff. Denn aus meiner Sicht sieht man an ihrem Spiel, dass sie noch mal einen Schritt gemacht hat nach vorne. Sie steht ja nun schon in den Top 10 und so weit bis an die Spitze ist es ja nicht mehr. Aber aus meiner Sicht ist bei den Australian Open bisher in ihren ersten drei Matches sehr auffällig gewesen, dass sie noch konsequenter ihr Spiel durchzieht. Gehst du da mit?
Ja, also es ist wirklich stark, was sie spielt, vor allen Dingen, weil sie auch keine leichten Gegnerinnen hatte. Also sie hat gegen Katarina Siniakova gestartet, die natürlich im Einzel nicht mehr auf dem Level spielt, wie sie mal gespielt hat. Trotzdem ist Katarina Siniakova immer noch eine gefährliche Gegnerin. Danach ging es dann gegen Emma Raducanu, was wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Match war. Und dann gegen Bernarda Pera, die einfach halt gerade auch auf diesen australischen Hartböden ordentlich Tempo machen kann. Und da hat sie sich jetzt wirklich gegen diese verschiedenen Gegnerinnen ordentlichst rausgezogen und durchgearbeitet und ja, wirkt noch gefestigter. Also muss man ja wirklich sagen, sie war ja schon immer auch mental sehr stark und war immer auch schon sehr klar in ihrem Spielstil und aber auch wie sie ich sag mal die ganze Karriere angegangen ist und das ist jetzt irgendwie noch erwachsener geworden, noch gefestigter geworden und ist wirklich ganz ganz toll zu sehen und damit ist Gauff natürlich neben einer Jessica Pegula auch so ein bisschen eine Figur für die US-Amerikaner und Amerikanerinnen dieses Jahr bei den Australian Open, weil die USA haben ja wirklich hier top bis jetzt wirklich Top-Quoten, was das Weiterkommen ihrer Spieler angeht und die wirken alle eigentlich ziemlich gut drauf.
Ja, Tobi, würdest du sie auch besonders hervorheben oder gibt es aus deiner Spielerin vielleicht, aus deiner Sicht sogar noch eine Spielerin so rum, wo du sagen würdest, die hat dich in der ersten Woche ein bisschen mehr überzeugt? Also vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, Iga Swiatek, natürlich auch stark gespielt, aber da hat man das natürlich irgendwie auch durch die Erwartungen einfach mehr vermutet.
Ja gut, bei Swiatek kann man hingehen und sagen, das haben wir alle vermutet. Ich fand ihren Start gegen Jule Niemeyer etwas rumpelig. Da fand ich sie jetzt nicht so überzeugend. Ansonsten spielt sie das ja alles ziemlich weg, wie erwartet. Etwas überraschend, gerade weil unsere Einschätzung da auch etwas verhaltener war, ist dann doch die gute Leistung von der alten Dame, voller Respekt, Azarenka. Die finde ich auch sehr, sehr stark spielt. An für sich, ja, es sind drei, vier, die man erwähnen muss, die wir aber sicherlich auch auf dem Zettel hatten. Caro Garcia spielt sehr, sehr stark bisher. Pegula fegt da durch. Also wir lagen schon nicht ganz schlecht so mit unserer Vorhersage letzte Woche. Aber Gauff überzeugt mich und ich würde es mir Ja, ich würde es mir wirklich ja fast wünschen, dass sie das Ding gewinnt. Nicht nur, weil ich es ihr gönnen würde, sondern ich glaube, das wird so einen richtigen Schub und noch ein bisschen mehr Bewegung da reinbringen, gerade so in die Spitze oben. Anchabeur ist ja nun ausgeschieden, wenn man auf die Weltrangliste guckt. Und insofern finde ich, ist das ja ist total schöner und stringenter Weg von ihr. Und ich meine, hey, dürfen wir nicht vergessen, was ist sie? 18. Ja, ist eine Bombe, wie die spielt und wie gefühlt ist sie aber schon seit 5 Jahren mit dabei, so ungefähr, seit Ewigkeiten. Das ist toll. Und ich kann mich erinnern noch, Henrike, weil du das gerade sagst, das ist gar nicht lange her, als Isner aus den Top 20 rausfiel, als man sozusagen den Abgesang auf das US-amerikanische, insbesondere Herrentennis, angestimmt hat. Das ist gerade mal 2, 3 Jahre her. Und jetzt sind sie da mit einer ganzen Reihe an Spielerinnen und Spielern und ja, will fast sagen, dominieren die Turniere im Moment, zumindest mal was die schiere Anzahl an Tennisprofis angeht. Und das ist toll zu sehen. Was ich besonders schön finde, ist, dass sie alle so grundunterschiedlich sind. Ja? Also ob das Brooksby versus Fritz ist, ob es Tiafo versus Korda ist, Pegula versus Goff. Also auch so unterschiedlich von den Spielertypen. Ganz, ganz toll. Also es ist wirklich ein Highlight der ersten Woche, würde ich sagen.
Ja, Enrique, gerade bei den Damen haben wir ja eigentlich schon länger so eine Dominanz immer mal wieder von den amerikanischen Spielerinnen. Es gab ja vor ein paar Jahren auch mal ein US Open Halbfinale, das komplett von US-Farben bekleidet worden ist bei den Damen. Aber trotzdem hat man den Eindruck, das ist immer so ein bisschen wellenförmig, aber jetzt doch noch mal zahlenmäßig gefühlt in der Dominanz, ja, die praktisch sogar auch noch ein bisschen mehr sein müsste als sonst.
Ja, ich hatte mir auch irgendwo einen Zettel gemacht, wo ich mir das mal aufgeschrieben habe mit dem amerikanischen Tennis allgemein, weil ich glaube, von den Amerikanerinnen sind jetzt noch drin Goff und Pegula, die also mindestens mal die 4. Runde erreicht haben. Und dann ist, glaube ich, in der 3. Runde noch Wolinetz mit drin, die ist auch eine US-Amerikanerin, die noch weiterkommen könnte. Dann hatten wir ja Pera in der 3. Runde, Kies ist ja ausgeschieden, war auch drin in der 3. Runde. Ich überlege gerade weiter, wer da noch fehlt. Ja, Pera, ne? Goff hat ja gegen Pera gewonnen. Pera spielt auch für die USA. Also da sind einige und auf Herrenseite ist es noch mal extremer. Also wer da durchgekommen ist, das ist auf jeden Fall ist schon extrem auffällig. Und als du, Tobi, anfingst, von dieser Vielseitigkeit zu reden, das ist mir in dem Moment auch genau durch den Kopf geschossen. Die spielen halt nicht mehr so dieses typische amerikanische Tennis, was man früher mal so kannte, ne? Krachender Aufschlag und dann möglichst kurz den Punkt gemacht. Natürlich sind gerade auch die Herren alle noch super stark beim Aufschlag, gar keine Frage. Also, ne, die sind jetzt nicht langsamer geworden, aber die Variabilität und die Individualität ist da doch deutlich größer geworden und ist wahrscheinlich auch eine der Erklärungen dafür, warum die jetzt wieder so stark sind. Klar, diese Wellenentwicklung ist normal, weil es ist immer so, dass ich glaube, es gute Generationen gibt, wo man sich auch gegenseitig so ein bisschen hochzieht. Und wenn die dann halt wieder aufhören, dann gibt es dann manchmal auch so ein Loch. Erleben wir in Deutschland ja, oder haben wir in Deutschland ja auch erlebt, gibt es in anderen Nationen auch. Man gucke nur mal nach Frankreich. Deswegen ist das schön zu sehen. Also zumindest für die US-Amerikaner, wenn man die jetzt nicht mag, hat man natürlich ein Problem. Aber es ist schon auffällig und auch beeindruckend, also mit welcher Macht die jetzt auch da wieder zurückkommen.
Ja, und da machst du, glaube ich, einen guten Übergang. Also kommen wir vielleicht mal zu den deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da haben wir jetzt noch im Einzel eine einzige Spielerin dabei, Laura Siegemund. Die darf sich dann in ihrer Drittrundenpartie mit Garcia messen. Sonst, Tobi, ja, war es doch sehr, sehr mau. Die meisten waren gefühlt eigentlich sogar gleich irgendwie am Montag Vormittag beziehungsweise Montagnacht raus. Einige folgten dann noch Dienstag, beziehungsweise hatten auch Gnadenfrist bis Mittwoch durch den Regen. Aber insgesamt, wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen, ich habe mich relativ zuversichtlich gezeigt, dass wir auch ein paar Deutsche doch in den Runden 2 und 3 sehen. Das kam dann nicht so. Wir neigen ja immer so ein bisschen dazu, dann gleich irgendwie alles komplett abzuschreiben. Wenn mal zwei, drei länger durchkommen, dann sind wir eigentlich gleich die Tennisnation Nummer 1. Wie müssen wir das denn jetzt einordnen?
Also von der Tennisnation Nummer 1 sind wir Lichtjahre entfernt im Moment. Ich glaube, ich habe es am Podcast ja schon ein paar Mal gesagt, dass es mir selber persönlich gar nicht so sehr auf die Nationalflagge ankommt, sondern ich mich an einzelnen Spielerinnen und Spielern sehr erfreuen kann und ja insbesondere im letzten Jahr, auch das hatte ich erwähnt, noch dazu gelernt habe, dass es ganz fantastisch ist, wenn man nicht nur im Tennis von Punkt zu Punkt, sondern als Fan von Spiel zu Spiel denkt und Match für Match sich anschaut. Und vielleicht muss man als deutscher Tennisfan, wenn einem also die schwarz-rot-goldene Flagge, soll ich jetzt sagen, wichtig ist oder man halt, das ist auch vollkommen normal, dass man für einen Landsmann, Landsfrau die Daumen drückt, wenn einem das wichtig ist. Vielleicht muss man es von der Warte her sehen, um das ganze Spiel für Spiel und Match für Match zu betrachten, sich dann das Match von Daniel Altmaier gegen, ich glaube, er hatte gegen Tiafoe gespielt, reinzuziehen und zu sagen, Mensch, das ist ein gutes Match und mit ein bisschen Glück oder so kann er den dann noch ein bisschen mehr ärgern und dann springt auch mal ein Sieg raus, so wie jetzt bei Laura Siegemund. Aber dass wir jetzt hier auf absehbare Zeit hier kontinuierlich Viertel- oder Halbfinalisten bei den Grand Slam stellen, mit Abstrichen Alexander Zverev bei den Herren, aber ansonsten sehe ich das im Moment so noch nicht. Find's aber, also wie gesagt, mir hilft das. Ich denke dann immer, ja, meine Güte, weißt du, so ein, ich meine es gar nicht despektierlich, aber so ein Jannik Hanfmann oder auch ein Oscar Otte oder so, da kann man sich an dem Spiel erfreuen, kann sagen, den gucke ich gern zu, aber wir sind auch, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr belehrend, aber wir sind auch nicht der Nabel der Welt. Ich denke dann immer, was für uns, wenn wir auf den Draw hier gucken, was für uns so ein Hugo Delin oder keine Ahnung, Jarry oder sonst was ist aus dem Rest der Welt, ja, ist auf einem anderen Kontinent jemand, der drauf guckt und sagt, oh, erste Runde, ich mache ein Tippspiel. Soll ich da auf diesen German, auf diesen Hanfman, soll ich auf den tippen? Ja, der kann schon mal die erste Runde gewinnen, ja, also. Ich glaube, wir bewegen uns da im Moment eher so auf diesem Level. Und ich habe da im Moment auch, sehe ich jetzt nicht so die Hoffnung, dass wir da als Land Viertelfinalistinnen oder Halbfinalisten stellen werden. Henrik, bin ich dazu negativ?
Nee, ich glaube, das gibt das schon ganz klar wieder. Ich meine, die Deutschen haben, glaube ich, in fast jeder Sportart, wo wir es mal zu großen Höhen geschafft haben, die Tendenz, die Erwartungshaltung daran zu geben, dass das immer so bleiben wird. Und das ist halt nicht realistisch. Wir durchleben es ja gerade auch im Fußball, ne, dass sowas halt auch sein Ende hat. Und da wird dann auch händeringend mit einer Taskforce, die man, glaube ich, am Biertisch zusammengestellt hat, überlegt, wie man das irgendwie lösen kann. Ich hoffe, dass sich da der DTB irgendwie was Besseres ausdenkt. Ich meine, ich bin da grundsätzlich genauso wie du. Mir ist die Nation herzlich egal. Also für mich kommt es irgendwie auf den Spielertyp an oder weiß ich nicht, die Art zu spielen oder irgendwas anderes, was mich daran reizt. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, grundsätzlich, dass jetzt die DTB-Fraktion da nicht so gut vertreten ist. Es ist einfach so, wie es ist. Es passt halt nur nicht immer so ganz mit dem Selbstverständnis des Verbandes zusammen oder so, wie die sich gerne mal präsentieren. Ich weiß ja nicht, ob die hinter verschlossenen Türen nicht vielleicht auch viel Ärger reden. Weiß ich nicht. Aber man fragt sich schon, was denn da schiefläuft oder was man tun könnte, damit es in einer ja doch sehr sportbegeisterten Nation, wie es Deutschland ist, und auch in einer sehr reichen Nation wie Deutschland, wo ich sag mal, Sportförderung eigentlich besser möglich sein sollte, weil Ne, wenn ich mir so eine Ange Jabeur angucke, die wirklich mit harter Händearbeit und viel Schweiß, Tränen und Blut und allem sich da in Tunesien irgendwie nach vorne gearbeitet hat, dass die dann die einzige Tunesierin ist, ist ja klar. Aber so ist es in Deutschland ja nicht. Und Tennis ist ja wirklich ein beliebter Sport hier. Es gibt überall Tennisvereine, wo dann regionale Meisterschaften, Stadtmeisterschaften, Clubmeisterschaften, Ligen gespielt werden und irgendwie funzt es nicht. Und da muss man sich schon fragen, woran es liegt. Und da ist die Auswahl ja jetzt bei den Australian Open sehr traurig. Also ich meine, ich muss, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, man möge mich korrigieren, wenn es falsch war, war ich letzte Woche an vielen Stellen schon auch so ein bisschen zurückhaltender. Ja, ich meine, bei Niemeyer war das klar. Die hat sich gut geschlagen gegen Świątek, muss man sagen, aber sie hat es dann halt in den Details nicht über die Bühne bringen können. Gut, dass Zverev tatsächlich so noch so eingerostet ist, hätte ich nicht erwartet, dass er weit kommt. Damit habe ich aber auch nicht gerechnet. Und bei dem Rest, das war halt oft so ein Hop oder Top einfach, ne? Und das ist es, glaube ich, was so auch so bedenklich ist. Nicht noch nicht mal so sehr, dass irgendwie viele früh verlieren, sondern dass es auch so unstet ist, ne? Also mal ist ein gutes Ergebnis bei, dann ist auch lange wieder Schrott dabei. Entschuldigung, ich will es jetzt nicht so drastisch formulieren, aber dann kommt auch lange nichts und dann kommt mal wieder was. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass man bei bestimmten Spielerinnen und Spielern keine Entwicklung sieht. Ne? Und irgendwie ist es immer derselbe Trott und immer derselbe Ansatz. Und das ist, glaube ich, das, was ich manchmal so ein bisschen vermisse. Und ich will da jetzt auch gar nicht unfair sein. Ich stecke da nicht drin. Vielleicht tun die ja auch mega viel und mehr geht halt nicht. Ne, gerade bei den älteren Spielerinnen und Spielern ist die Priorität vielleicht auch eine andere. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass so die Dynamik dessen, was man selber macht und tut und ausprobiert, momentan in anderen Nationen, Tennisnationen etwas größer ist als bei uns. Und ob das jetzt ein systemisches Problem ist oder Zufall, weil die Generation gerade so ist, wie sie ist, das vermag ich nicht zu sagen.
Und wovor ich zum Ende, also dieses Themas, bevor wir da zum Ende dieses Themas kommen, würde ich gerne noch was dazu sagen, weil das diese Woche auch so zwischen den Zeilen wieder rumgeisterte. Also es ist ja bekannt, dass scheinbar Arnim von Dietloff, der DTB-Präsident, nach dem höchsten Amt, das stand ja sogar auch in den Tageszeitungen, greift nach dem höchsten Amt im Tennis, also Weltchef des ITF, des Internationalen Tennisverbandes zu werden. Wovor ich warne, ist auch nur im Geringsten darauf zu hoffen, dass wenn ein Deutscher Chef eines Weltverbandes wird, dass es dann fürs deutsche Tennis aufwärts geht. Das hat weder in der katholischen Kirche noch beim IOC geklappt, wo auch jeweils Deutsche an der Spitze waren, und es wird auch beim Tennis nicht funktionieren. Wer eine Funktionärslaufbahn macht und in die Weltverbände vorstößt, der hat genug zu tun und hoffentlich fürs Gute zu tun, aber dessen Fokus wird nicht darauf, darauf liegen, den deutschen Tennisnachwuchs zu fördern, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Am Ende muss man, glaube ich, einfach eingestehen, wenn man als deutscher Fan möchte, dass ja, es Erfolge zu feiern gibt, wenn der Ball über die Schnur geht, dann muss man halt einfach zum Faustball gehen. Das ist so. Da hat man eigentlich immer die
Sind wir gut
Gewissheit,
da?
ja, doch, da hat man, glaube ich, immer die Gewissheit, dass das deutsche Team bei auch Damen und Herren, ich glaube, die werden irgendwie ständig Europameister, habe ich immer mal gelesen. Also, vielleicht als kleiner Tipp.
Rudern ist auch immer eine ganz gute Option.
Ja,
Also
das
da sind
stimmt.
wir selten richtig
Natürlich.
schlecht.
Ja, und natürlich Dressurreiten.
Ich kann
Ja,
mir
wobei das.
vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass es beim Faustball einfach ähnlich ist wie beim Rodeln. Wahrscheinlich gibt es auch nur zwei, drei Nationen weltweit, die das wirklich ernsthaft betreiben. Aber
Oh ja,
das.
Bob können wir auch noch.
Und
Und
Feldhockey.
Bahnrad.
Ja, Gott,
Feldhockey, stimmt es.
und noch viel besser
Jetzt habe ich was
Eishockey.
losgetreten hier. Das wollte ich gar nicht.
Genau, wir werden bald der welche andere Sportart außer Tennis auswählen Podcast.
Ja, wir machen noch vier andere Podcasts. Ich habe noch einen zum. Oh, nee, den hebe ich mir auf für nächste Woche. Ich geb dem Fernsehen noch eine Woche Zeit, weil sonst muss ich jetzt mit einem Rant aufhören. Den spare ich mir auf für nächste Woche.
Genau, das hört ihr nächste Woche einfach bei den Faustballproleten. Dann würde ich sagen, sind wir nämlich auch für die erste Woche durch. Das waren so unsere ersten Eindrücke. Schreibt uns gerne, was euch noch vielleicht aufgefallen ist oder was ihr zu den Themen denkt, die wir hier gerade besprochen haben. kontakt@tennisproleten.de, das ist die Mailadresse. Natürlich auch gerne über die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram und Twitter. Da könnt ihr uns einfach direkt schreiben oder unter unseren Beiträgen kommentieren. Henrike, dir wie immer vielen Dank für deinen Besuch hier.
Immer gern. Danke für die Einladung.
Wir legen uns alle zusammen jetzt noch ein bisschen hin, damit wir auch für die nächste Nacht fit sind. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.